Heute Abend geht es um das Thema Leben mit Jesus in der Gemeinde. Das ist ein spannendes Thema. Ich würde euch gerne ein bisschen was aus meinem eigenen Leben erzählen. Meine Geschichte mit dem Thema. Ich selber bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Habe drei Geschwister. Mein Vater hat Kindergottesdienst gemacht in der evangelischen Kirche. Und ich bin zu ihm in den Kindergottesdienst gegangen. Ich habe dann Klavier spielen gelernt, Orgel spielen gelernt. Habe einen Kurs gemacht zum Orgel, also zum Orgelspielen. Da war ich 13. Und dort war ein junger Mann, der hat Zivildienst gemacht in dem Haus, wo wir da waren. Und der hat uns von Jesus erzählt. Und ich wusste schon von Jesus. Ich wusste von Gott. Ich habe immer an Gott geglaubt, habe immer an Jesus geglaubt. Aber dieser junge Mann hat das erste Mal gesagt zu mir, du musst selber eine Entscheidung treffen für Jesus, ob du mit Jesus leben willst oder nicht. Und es reicht nicht, dass deine Eltern glauben. Die Frage ist, was machst du? Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich wusste einfach, ich will das, ja. Ich wusste, ich will das und habe mich damals zu Jesus bekehrt, mit knapp 14. Und ich bin dann als Jugendlicher nach meiner Bekehrung in EC gegangen. EC, kennt jemand EC? Kommt jemand aus dem EC? War da jemand schon mal drin? EC, okay. Extreme Charismatiker. Nein, EC. Entschieden für Christus, ja? Genau, da war ich, bis ich aus meinem Heimatort weggezogen bin, war ich da im EC, bin da alles durchgelaufen, hab da auch einiges geleitet dann. Hab dann nach meinem Zivildienst Theologie studiert, bin dann so nach Tübingen gekommen und in Tübingen war ich dann eine ganze Zeit bei Jugend in einer Mission. Habe den Heiligen Geist ganz neu kennengelernt. Dann habe ich mein Theologiestudium abgeschlossen. Also ich habe wirklich mein Examen gemacht, ja, habe es nicht abgebrochen. Und bin nach meinem Theologiestudium in die BGG gegangen, nach Stuttgart. War da Mitglied in der BGG mit meiner Frau zusammen für mehrere Jahre. Dann sind wir da wieder ausgetreten. Stuttgart ist auch nicht so ganz einfach, da jeden Sonntag hinzufahren. Dann war ich mehr übergemeindlich unterwegs, im Nehemia-Team Nürnberg. Dann haben wir den Verein Input gegründet. Dann sind wir ins CZ Reutlingen gegangen. Ich glaube 12 Jahre insgesamt, oder? Wie lang? 14 Jahre. 12 Jahre. Also ziemlich lang auf jeden Fall. Waren wir im christlichen Zentrum in Reutlingen. Bis wir dann eben vor knapp 2 Jahren angefangen haben, eine Gemeinde zu gründen noch. Ich habe alles Mögliche also gemacht, ich habe eine bunte Vergangenheit, ihr seht, ja. Und ich habe lange Zeit oder viele Jahre hauptsächlich übergemeindliche Dienste gemacht. Und der Leiter bei uns im Nehemia-Team, das war der John McFarlane, ein wirklicher Mann Gottes, der war ein Vater auch für mich. Und mit dem ja, war ich in Russland unterwegs. Und also es war so ein Mann, den ich einfach gerne an Lippen gehangen habe. Ja, der hat irgendwie was von Gott gehabt. Und ich saß mit ihm so zusammen und habe so begeistert erzählt von so übergemeindlichen Events, die wir gemacht haben und Lobpreisnacht und was wir damals alles gemacht haben, Bibelschule. Und der John guckte irgendwie so mehr oder weniger fast abwesend irgendwo anders hin und er sagte so ganz beiläufig, Gott will immer Gemeinde. Das war so ein Satz, den er gesagt hat. Gott will immer Gemeinde. Also stellt euch vor, so ein Mann Gottes guckt euch gar nicht richtig an, guckt irgendwo anders hin. Du bist ganz begeistert und er sagt, Gott will immer Gemeinde. Ich habe mich echt geärgert über den Satz. Aber das war einer der Sätze, er hat mehrere solche Sätze hinterlassen in meinem Leben. Das war einer davon. Er ist mittlerweile schon gestorben, ist relativ früh gestorben, mit 52 Jahren ist er gestorben. Aber das ist so ein Satz, den ich nie vergessen habe. Warum? Er hat dann auch gar nicht erklärt. Hat nichts dazu weiter gesagt, nur den Satz gesagt, damit war das ganze Gespräch beendet. Ja. Und ich habe irgendwie gedacht, warum sagt dieser Mann das? Mit all seiner Erfahrung, die er hat. Weil das war so ein Mann, der hat echt viel gesehen. Ja. Der hat, das war ein persönlicher Freund von Corrie ten Boom und von Bruder Andrew und all solchen Leuten. Ja. Der hat schon in 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, Bibel geschmuggelt nach Sibirien und solche Geschichten. Ja. Also der hat wirklich viel gesehen, viel erlebt. Das war ein ganz beeindruckender Mensch für mich. Hat fließend Russisch gesprochen, sodass die Russen sagen, man hat keinen Akzent gehört. Er sprach fließend Deutsch, sodass man als Deutscher keinen Akzent gehört hat. Und so weiter. Ja, total intelligent, total ja, demütig, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Das kann ja eigentlich Gott, ja, Gott nur beurteilen. Ja. Der sagt mir hier, Gott will immer Gemeinde. Und ich habe noch so ein ähnliches Erlebnis gehabt mit ihm. Ich fuhr mit ihm im Auto. Ich bin gefahren. Wir sind gerade von so einer von so einer Mitarbeitertagung gekommen, von unserem Nehemia-Team. Und wir fahren so auf der Autobahn und dann sagte er so zu mir, das ist jetzt schon das dritte prophetische Auto, was an uns vorbeifährt. Und dann sage ich, hä? So, ich wusste ja schon immer, du bist ein bisschen komisch, aber was ist das jetzt? Ein prophetisches Auto? Sagt, ja, das ist schon das dritte Auto. Während wir sprechen, wir haben uns auch über das Thema Gemeinde unterhalten im Auto. Und während wir sprechen über Gemeinde und so weiter, sagt er, das war das dritte prophetische Auto. Und dann sag ich, ja, warum? Dann sagt er, das war das dritte Auto, was das Kennzeichen 222 hatte. Ich sage, ja, das musst du mir jetzt genauer erklären. Dann sagt er, ja, das ist ganz einfach. Immer wenn ich mit irgendjemand über Gemeinde rede im Auto, fahren Autos mit dem Kennzeichen 222 vorbei. Und das erinnert mich immer an Epheser 2, Vers 22. Und da steht, in ihm zusammengefügt, also in Jesus zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, das ist Vers 21. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und in Jesus werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und John sagte so zu mir damals, er glaubt, dass das der Kern von dem ist, was Gemeinde ist. Es ist eine Behausung Gottes im Geist, also ein Haus für Gott im Geist. Ein Haus für Gott auf der Erde, wo er wohnt, durch den Heiligen Geist. Und wir werden mit aufgebaut zu so einem Haus für Gott. Und das will Gott. Das ist das, was er immer will. Gott will immer Gemeinde. Was will er? Er will ein Haus bauen für sich auf dieser Erde. Unter Menschen. Durch den Heiligen Geist. Und ich habe, ja, das hat mich sehr bewegt, sehr beschäftigt, dieses ganze Thema. Habe ich immer wieder musste darüber nachdenken, warum, was willst du da? Warum willst du ein Haus bauen und was bedeutet dieses Haus? Ja. Ich glaube, wenn wir über Gemeinde sprechen, dann brauchen wir ein Stück weit einen Blick dafür, was Gott da bauen will. Was sein Herz ist. Ja, sein Herz ist, er will unter uns Menschen wohnen. Ja, er will unter uns sein. Er will Menschen haben, die für ihn da sind. Deshalb, wenn wir so vor ihm stehen, so wie gerade, vielleicht ist es für manche von euch ungewohnt, vielleicht ist es auch irgendwie ein komisches Gefühl, denkt man, wann geht es jetzt hier weiter und da passiert ja irgendwie gar nichts und was soll ich jetzt eigentlich machen in der Zeit? Ja, das ist, was machen wir jetzt hier? Der hört gar nicht auf mit der Gitarre da die ganze Zeit. Und was soll ich jetzt hier machen? Und was machen die anderen jetzt hier? Und ich weiß schon, Ich weiß schon, dass es uns da so geht und euch da so geht und mir geht es auch nicht anders. Ich habe das nur deswegen gemacht, ich sage es euch ganz ehrlich, weil ich dachte, der Herr sagt 5 Minuten. Ich dachte, Herr, 5 Minuten, das kann nicht wahr sein. Also so, versteht ihr, deshalb habe ich irgendwie gedacht, ich mache jetzt einfach so lange, bis du mir erlaubst aufzuhören. Ja. Aber das ist nur ein kleines Abbild davon, was Gott eigentlich will. Natürlich geht es nicht darum, dass wir einfach eine Gitarre spielen und vor ihm singen, aber das ist ein Teil von dem. Wir stehen, wir sind für Gott da. Darum geht's. Und das ist nur ein kleiner Ausdruck davon, dass wir vor ihm stehen bleiben und sagen, Herr, wir sind jetzt für dich da. Es geht um dein Haus. Du willst ein Haus bauen. Das ist dein Haus. Und das Haus sind Menschen, die für dich da sind. Die für dich leben, die für dich da sind, die vor dir stehen bleiben, die dich ehren, die auf dich hören, die das tun, was du willst, die dir Raum machen. Das ist das Haus Gottes im Geist. Versteht ihr, was ich meine? Und übrigens ist das schon immer Gottes Plan gewesen. Als das Volk Israel aus der Wüste rausgeführt wurde, es gibt mehrere Stellen, die da ganz, ganz tiefgründig sind. Ja. Zum Beispiel, als Mose diese Begegnung da mit Gott hat und ihm sagt, er möchte gerne seine Herrlichkeit sehen, da sagt Gott, nee, ich gehe nicht mehr mit euch, ich schicke jetzt einen Engel mit. Und Mose ist damit nicht einverstanden, weil er Gottes Herz schon gesehen hat. Und er sagt, 2. Mose 33, Vers 15, Mose sagte zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, wenn du selber nicht mitgehst, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen? Ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Nochmal, woran soll man sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Ich glaube, dass das genauso zutrifft auf Gemeinde. Ja. Wir sollen dadurch ausgezeichnet sein, vor jedem anderen Volk, vor jedem anderen Verein, vor jedem anderen Club, vor jedem anderen irgendwas auf dieser Erde dadurch ausgezeichnet sein, dass Gott mit uns ist. Das ist das, worum es Gott geht. Das ist das, was Gott will. Er will eine Gruppe von Menschen, eine Gemeinde, eine Gruppe von Herausgerufenen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass er in ihrer Mitte ist. Das ist Gottes Plan. Aufgebaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist. Braucht Gott ein Haus? Hat er nicht schon eins? Gott hat doch ein Haus, warum braucht er denn jetzt hier noch eins? Er hat doch schon das beste Haus, was es gibt im Himmel. Es ist unverständlich, dass Gott dieses Haus, ich sag's mal ganz vorsichtig mit, Gott ist dieses Haus im Himmel auf irgendeine Weise nicht genug. Warum? Ich verstehe es nicht. Gott, warum ist dir das nicht genug? Aber Gott ist auf irgendeine Weise dieses Haus nicht genug. Er will mit Menschen zusammen sein. Er will unter Menschen sein. Das soll sein Haus sein. Da will er sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Der ewige Gott will das unbedingt. Er will unbedingt mit uns zusammen sein. Das ist fast unvorstellbar, oder? Deswegen hat er das alles überhaupt gemacht, was er gemacht hat. Es ist kein anderer Grund. Sein Grund, warum er die Welt geschaffen hat, warum er sich den ganzen Ärger mit uns eingehandelt hat, Das wusste er vorher. Ja, er wusste, das ist, kam für ihn nicht überraschend, dass dann im Paradies irgendwas schiefgelaufen ist. Ach du Schreck, habe ich gar nicht eingeplant, habe ich gar nicht gewusst. Ach du Schreck, was mache ich jetzt bloß? Na, jetzt muss ich was ganz anderes noch erfinden mit Jesus und so. Wie können wir das Ganze jetzt wieder gerade biegen? Nee, das war für Gott überhaupt keine Überraschung. Er wusste vorher, als er die Welt geschaffen hat, dass er sich einen Haufen Ärger einhandelt. Ich sage es mal ganz menschlich. Und dass es ihn alles kosten wird, dass es sein Sohn kosten wird. Weil Jesus wird genannt das Lamm Gottes, das vor Grundlegung der Welt erkannt wurde. Das heißt, Gott wusste schon, es würde ihn alles kosten, wenn er anfängt, uns zu schaffen. Also zu erschaffen. Und trotzdem hat er das gemacht, weil er ein Haus haben will, wo er wohnt. Und dieses Haus sind Menschen, die ihn kennen, die ihn lieben, die ihn ehren, die für ihn da sind, die mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Menschen, die er erlöst, die er nicht nur geschaffen hat, sondern die er erlöst hat durch das Blut seines Sohnes. Mit solchen Menschen will er in Ewigkeit Gemeinschaft haben. Und er hat das angefangen, bei dem Volk Israel wird klar, dass,
was sagt er auch?
Dass er auch sie nur rausgeführt hat aus der Wüste, aus Ägypten, weil er unter ihnen wohnen will. Deshalb wird nämlich die Stiftshütte gebaut, weil wir ein Volk haben, wo er unter diesem Volk wohnt. Und siehe da, die Hütte Gottes unter den Menschen, ja. Und dann auch der Tempel als Zeichen seiner Wohnung. Aber das war alles nur ein schwaches Abbild, das wissen wir. Deshalb Gott selber hat gesagt, ich kann nicht in Tempeln wohnen, von Händen gebaut. Ja. Das ist nicht der Tempel, den ich will, sondern der Tempel, den Gott baut, ist eine Behausung Gottes im Geist. Ein Tempel aus Menschen, die im Heiligen Geist aufgebaut werden, die erlöst werden. Das ist das Eigentliche, was Gott bauen will. Epheser 2, 22. Wir werden auch mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und das ist das, was Gott schon immer wollte. Gott will immer Gemeinde. Deswegen hat der John das gesagt. Und am Schluss in der Offenbarung wird uns prophetisch gezeigt, dass Gott das bekommt, was er schon immer wollte. Moment. Ich muss es jetzt gerade selber suchen, aber ich weiß, es ist da.
21,3.
Genau. Und ich sah die heilige Stadt, Vers 2, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Was ist damit gemeint? Damit ist die Gemeinde gemeint. Ja, die Erlösten, die geschmückte Braut, das ist die Gemeinde. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist das Ziel, was Gott hat und was am Schluss so sein wird. Das neue Jerusalem, das alte Jerusalem war nur ein Bild für das neue Jerusalem. Die Stiftshütte war alles nur ein Bild auf das hin, was Gott hier macht. Alles, was bei Mose war, alles nur ein Abglanz von dem, was Gott am Schluss haben will und haben wird. Nämlich Menschen, die heilig sind, die vor ihm sind und er ist unter ihnen. Ein Wunder. Ein Wunder der Erlösung, der Schöpfung, alles ein Wunder. Ja. Gott hat alles gemacht, er hat diese Menschen geschaffen und er hat sie durch das Blut seines Sohnes erlöst. Er hat sie durchgebracht durch Verfolgung, durch Anfechtung, durch die schlimmsten Sündenfuhl, der noch auf uns wartet und der jetzt schon kommt, aber der noch schlimmer wird. Ja. Gott bringt diese Braut dadurch am Schluss und er wird die am Schluss haben. Und es wird so sein, dass eine laute Stimme vom Thron Gottes, er sagt, das Zelt Gottes bei den Menschen, die Wohnung Gottes bei den Menschen, das ist der Tempel, die Behausung Gottes im Geist. Darum geht es. Das will Gott haben. Gott will immer Gemeinde haben. Und das ist Gemeinde. Also wir brauchen so eine Vision dafür, dass das Gemeinde ist. Das, was wir hier machen, gehört mit in diesen Plan. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wie ein Mann drei Arbeiter sieht und drei Arbeiter sind da und jeder behaut einen Stein. Kennt ihr diese Geschichte? Ja? Und er fragt den ersten, was machst du da? Und er sagt, ja, ich behaue hier den Stein. Und er fragt den zweiten, und was machst du? Ja, ich baue ein Fenster. So ein Fensterbogen. Und er fragt den dritten, und was machst du? Ich baue eine Kathedrale. Alle drei machen genau dasselbe. Der eine hat eine Vision davon, dass er nur einen Stein beklopft. Der andere hat eine Vision immerhin davon, dass er ein Fenster macht. Aber der dritte weiß, was ich hier mache. Das ist viel was Größeres. Ich baue hier an der Kathedrale. Und das ist jetzt die Frage. Man kann drei Leute in der Gemeinde fragen, was machst du? Ah ja, ich kümmere mich um die lauten, schnottrigen Kinder hier. Was machst du? Ja, ich erziehe die nächste Generation. Und was machst du? Ja, ich baue die Behausung Gottes im Geist. Die Vision ist der Unterschied, ja. Was man tut, ist dasselbe. Ja, Gott will immer Gemeinde. Und diese Gemeinde hat zwei Aspekte. Mindestens zwei, aber ich möchte gerne mal zwei rausgreifen. Wenn wir mit Leben in der Gemeinde, einmal ist es gut, Leben mit Jesus in der Gemeinde, wir brauchen eine größere Sicht als nur das alltägliche Geschäft. Wenn ihr in die Gemeinde geht, auch als Jugendliche oder als Ältere, oder ihr braucht ein Verständnis dafür, dass das ist nicht nur das, wir kommen mal zusammen, singen was, beten was und essen was und dann gehen wir wieder nach Hause. Ich glaube, wir brauchen in unserem Herzen eine größere Sicht dafür, was Gott will. Warum er das immer will. Und Gottes Wort gibt uns viel Information darüber. Zum Beispiel im Epheserbrief, aber auch an anderen Stellen. Was Gottes Plan ist und was die Herrlichkeit von dem ist, was er da eigentlich tut. Vielleicht kennt ihr den messianischen Juden Art Katz. Ist auch vor ein paar Jahren gestorben, hat sehr, sehr gute Predigten im Internet, könnt ihr alles kostenlos runterladen, leider ist meist auf Englisch. Aber es gibt auch gute Bücher von ihm. Und der hat in seinem Buch auf der Grundlage der Apostelhandlungen behauptet und sagt, Gott hat überhaupt die ganze Weltgeschichte, das ist bloß die Bühne für die Gemeinde. Das sind nur die Requisiten für das, was Gott mit der Gemeinde vorhat. Das behauptet er. Ich habe gesagt, das ist schon ein steiles Ding, was du da sagst. Seine Sicht von der Weltgeschichte, von dem, was abgeht in der Welt ist, hat es ist alles eine Bühne, ein Vorhang, nein, das ist hier ein Baum, das nennt sich Obama, und dann gibt es eine Kiste, die nennt sich Putin, und dann gibt es da noch einen Teppich, der nennt sich, was weiß ich, Gaddafi, und dann gibt es da noch irgendwas passiert da alles, aber die wirklichen Schauspieler hier, um die es eigentlich geht, das ist alles die Gemeinde. Das ist seine Sicht der Dinge. Wie bewegen wir uns hier drin? Wie bewegen wir uns in diesem Leben? Wie bewegen wir uns in der Welt? Ja? Sei es in Verfolgung, sei es in Freiheit. Je nachdem, was gerade auf der Bühne vor sich geht. Aber worauf Gott eigentlich guckt, sagt er, das sind nicht die Requisiten. Das lenkt er irgendwie alles, ja, die Geschichte. Die einen erhebt er, die anderen erniedrigt er und so weiter, ja. Aber worauf er schaut, das ist die Gemeinde. Ist doch eine interessante Sicht, oder? Ich will bloß sagen, ob das jetzt so ganz theologisch stimmt oder nicht, wir brauchen eine größere Sicht von dem, was Gott vorhat. Nicht was Menschen vorhaben, was Gott vorhat. Auch wenn wir jetzt über Gemeinde reden, dann geht es nicht darum, ja, sind die Stühle blau oder gelb, kaufen wir ein Haus oder nicht ein Haus, haben wir genug, was weiß ich, irgendwelche solche Dinge, die gibt es auch, aber unsere Vision muss was Größeres sein. Wir behauen nicht nur Steine, sondern wir bauen eine Kathedrale. Und dann macht das Steinebehauen auch einen ganz anderen Sinn. Und macht auch viel mehr Spaß. Ja? Wenn, ich habe so die Angewohnheit manchmal, also ich arbeite mit meiner Frau in einem Büro und manchmal gebe ich ihr Anweisungen, was sie machen muss, weil ich manchmal unter Druck bin, gebe ich ihr nur die Anweisung, kannst du das bitte für mich erledigen? Also hier bei Niklaus Baugeräte. Und sie weiß manchmal nicht warum. Weil ich zu faul bin oder weil ich zu sehr unter Druck bin, jetzt genau zu erklären, wozu das nötig ist. Und ich merke, es ist ein Riesenunterschied. Sie sagt das auch zu mir. Du, es fällt mir unwahrscheinlich schwer, das jetzt zu machen, wenn ich nicht weiß, warum. Und wenn ich mir diese Zeit nehme, obwohl ich denke, es ist jetzt Zeitverschwendung, zu sagen, du, das hat den und den und den und den Grund aus und das und muss jetzt alles so, da fassen die Zahnräder ineinander. Siehe da, dann macht das einen ganz anderen Sinn und viel mehr Spaß. Ja? Und so geht es uns, glaube ich, allen, so geht es mir ja auch. Okay, aber das, was Gemeinde angeht, es hat eben diese Komponente, diesen übernatürlichen Plan von Gott, was Gott schon immer will, nämlich sein Haus zu bauen. Und das hat einen übernatürlichen Teil und es hat einen natürlichen Teil. Weil das, was Gott, das ist das Interessante, was Gott bauen will, diese übernatürliche Sache, das ist vollständig übernatürlich alles. Die Behausung Gottes im Geist, das findet hier statt. Das findet im Natürlichen statt. Und das ist genau das Problem. Gott baut nicht eine Behausung mit Engeln. In allen Gemeinden in der ganzen Welt, die man besuchen kann, die kämpfen alle mit einem Problem rum. Nämlich mit dem Problem, dass da Menschen drin sind. Mit dem Problem kämpfen alle Gemeinden, dass sie mit Menschen zu tun haben. Und dass es auf dieser Erde alles stattfindet. Mit Menschen, die Sünder waren oder Sünder sind und Probleme haben und dies und das. Das findet alles, dieser Plan Gottes, der findet alles, das findet alles hier statt. Mit euch, mit uns. Deshalb hat es diese starke Komponente, im Natürlichen stattzufinden. Das Übernatürliche. Und wie leben wir das Übernatürliche im Natürlichen? Das ist das Interessante an Leben mit Jesus in der Gemeinde. Weil so vieles davon ist manchmal gar nicht so auf den ersten Blick so herrlich und so, so unwahrscheinlich begeisternd und so stark von Gottes Gegenwart durchdrungen und so unwahrscheinlich toll. Ja? Vieles davon ist irgendwie so unwahrscheinlich irdisch und so unwahrscheinlich normal. Und so unwahrscheinlich langweilig und so immer dasselbe und immer dieselben Gesichter. Ich habe mit einem Freund gesprochen, den ich sehr schätze, aus dem Ausland, der leitet auch eine Gemeinde und hat zu mir gesagt, ich bin froh, wenn ich ab und zu nach Usbekistan reisen kann. Usbekistan ist ungefähr das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt. Damit ich nicht immer die gleichen Gesichter sehe, sagt er. In Usbekistan missionieren, damit ich nicht immer die gleichen Gesichter sehe. Und ich gehe nach zu ihm, um da zu missionieren. Nicht, damit ich hier nicht die gleichen Gesichter sehe. Nein, überhaupt nicht. Glaubt ihr mir jetzt nicht? Jetzt komme ich da nicht mehr raus, ja. Das ist dumm. Also übernatürlich bedeutet, wir sind gerettet, wir sind berufen, wir haben eine himmlische, ewige Wohnung. Der Kolosserbrief sagt, oder der Epheserbrief sagt, wir sind schon in den Himmel versetzt. Wir sitzen schon mit Jesus im Himmel im Geist. Ja. Wir sind die Braut Jesu, wir sind der Leib Christi, das Haus für Gott. Man kann auch aus dieser Gemeinde übrigens überhaupt gar nicht austreten. Wusstet ihr das? Man kann da nicht austreten oder einfach austreten. Es geht gar nicht. Wenn man von Gott rausgerufen wurde und zur Gemeinde, zu seiner Gemeinde gehört, zu dieser übernatürlichen K- Körperschaft, ja, von den Erlösten. Da könnt ihr nicht austreten.
Ist das nicht diese Stelle, wo Jesus sagt, oder wo es darum geht, dass man aus dem Buch des Lebens gestrichen werden kann?
Richtig, das ist was anderes. Du kannst daraus gestrichen werden. Okay. Du kannst schon da rausfallen aus der Gemeinde. Aber du kannst ja nicht austreten und in eine andere eintreten. Weißt du, was ich meine?
Okay,
ja. Wir denken sehr, sehr schnell in diesen menschlichen Kategorien, die sich dann hier abspielen. Ja. Da trete ich dann aus und ein und aus diesem Teil trete ich ein und da gehe ich rein und da raus und das gefällt mir nicht und das alles. Ja. Das spielt sich aber alles hier ab. Aus der Gemeinde an sich kann ich nicht austreten. Da kann ich eintreten. Wenn Jesus mich ruft und ich ihn annehme, dann trete ich da ein. Beziehungsweise er versetzt mich da rein, so sagt Gottes Wort. Wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes, Kolosser 1. Ja, so heißt es. Kennt ihr die Stelle? Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, Kolosser 1, 12 bis 14. Und hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und diesen Aspekt, den müssen wir auch immer wieder vor Augen haben. Aber dann gibt es eben das andere. Da heißt es, das muss jetzt hier gelebt werden. Da gibt es noch echte Menschen hier. Das besteht aus echten Menschen. Wir leben mit echten Problemen. Wir leben in dieser Welt. Wir müssen arbeiten, wir müssen was essen. Wir haben eine Familie. Wir haben Wehwehchen. Und all diese ganzen Sachen, die die ganz normalen Leute haben, die gibt es bei uns auch. Ja, die gibt es bei uns auch. Und das Leben von der Gemeinde heißt Leben in dieser Welt als Gemeinde. Das ist die Herausforderung. Und wir müssen diese Spannung aufrechterhalten. Es gibt immer wieder die Tendenz, in der Lehre und in Gemeinden zur einen oder zur anderen Seite zu verfallen. Entweder übergeistlich zu werden, alles ist nur noch im Geist, die Welt ist nicht mehr wichtig, wir sind nur noch Halleluja, wir sind nur noch, was weiß ich, nur noch im Geist, nur noch herrlich, nur noch schön, fallen von der Seite vom Pferd. Das ist eine große Gefahr. Das ist nicht neu, es gibt es heutzutage in manchen Gemeinden, aber das ist nicht neu, gab es schon immer. Oder eben nur noch im Natürlichen festzuhängen. Ja, nur das hier, was hier wichtig ist, das zählt, ja. Nur was wir hier machen und wir kümmern uns nur noch um irdische Dinge und wir machen nur noch mit menschlichen Sachen rum, nur noch mit Psychologie, kümmern uns nur noch um Geld, um Gebäude und das, was wir machen können oder nicht machen können, wie wir Leuten gefallen, all diese ganzen Geschichten und fallen hier runter vom Pferd, in Machbarkeitsdenken und alles Mögliche rein, ja, und erkennen nicht mehr, dass es um was ganz anderes geht. Und diese Spannung aufrechtzuerhalten, das ist das Wichtige für uns. Dafür brauchen wir ein Verständnis. Und es ist wichtig, dass wir beides sehen. Und ich möchte gern ein bisschen was zu dem sagen, zu diesem Natürlichen, wo wir drin leben. Oder einiges dazu sagen. Und das Erste, was ich sagen möchte, im Matthäus 16, ihr kennt wahrscheinlich diese Stelle, das ist das erste Mal, wo Jesus selber über die Gemeinde spricht. Matthäus 16. Da fragt er, was sagen die Menschen, wer ich bin? Matthäus 16, Abvers 13. Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, also die Jünger sagten, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er aber spricht, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Damit fängt alles an, was Gemeinde betrifft. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Auf diese Frage müssen wir eine Antwort geben. Und an dieser Frage entscheidet sich Gemeinde oder nicht Gemeinde. Das ist alles, woran sich entscheidet. Und Simon Petrus antwortet und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das, was er auf der natürlichen Ebene sagt. Und Jesus sagt sofort was dazu. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Von hier hast du das, was du da gerade gesagt hast. Und jeder Mensch, der wirklich im Herzen erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der hat das nicht aus dem Fleisch, der hat das nicht aus dem Natürlichen. Und wenn ihr das erkannt habt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann habt ihr das vom Vater gehört. Ist der Hammer, oder? Wenn ihr wirklich erkannt habt in eurem Herzen, Jesus ist der Sohn Gottes, und ihr könnt das bekennen aus eurem Herzen mit eurem Mund. Jesus gekommen ins Fleisch, er ist mein Herr, er ist für mich gestorben, er ist auferstanden. Er ist der Herr, er ist der Sohn Gottes, und er kommt wieder. All diese ganzen Sachen, das, was Petrus hier erkennt, ich habe erkannt, du bist Jesus, der Sohn Gottes. Dann sagt Jesus, das hast du dir nicht ausgedacht, das hat dir keiner erzählt, das hast du nicht durch deinen Verstand rausgekriegt, das hast du als direkte Offenbarung vom Vater gekriegt. Und wenn ihr das habt, wenn ihr das glaubt, dann habt ihr das als direkte Offenbarung vom Vater gekriegt. Amen. Ist der Hammer, oder? Das ist die übernatürliche Komponente, wenn wir hier sitzen, das ist übernatürlich. Ja. Und Jesus sagt dann auch, ja, aber ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Es gibt viel Streit darüber, was damit gemeint ist. Ich bin absolut überzeugt, dass Jesus nicht gesagt hat, du bist der Papst und ich werde darauf meine katholische Kirche bauen. Das glauben selbst die katholischen Theologen nicht mehr. Was Jesus sagt ist, das, was du da gerade bekannt hast, dieser Glaube, dieser übernatürliche Glaube, das ist der Felsen, auf dem ich meine Gemeinde baue. Das ist das, was die meisten Ausleger sagen. Und ich glaube, das stimmt. Ja. Jesus sagt, das ist der Felsen. Der Felsen ist das, was von Gott selber kommt. Er selber ist der Felsen. Und der Felsen ist der Grund, den niemand anders legen kann, nämlich die Erkenntnis, dass Jesus der Herr ist. Darauf baut er seine Gemeinde. Daran entscheidet sich alles, Jesus oder nicht Jesus. Das ist ganz wichtig, simpel und grundlegend. Wie kommt man da rein in die Gemeinde? Wenn man Jesus erkennt und Jesus in seinem Leben hat, wenn Jesus der Herr ist, so kommt man in die Gemeinde. Da kommt nicht jeder rein, der da rein will. Da kann man nicht einfach sagen, da will ich auch dazu gehören. Das ist was, was Gott in einem macht. Ja. Und das ist auch die Trennlinie. Die anderen, die nicht an Jesus glauben, die gehören nicht zur Gemeinde. Die gehören nicht zur Gemeinde. Da gibt es eine Trennung zwischen uns und zwischen der Welt. Zwischen der Gemeinde und der Welt. Und die Trennlinie ist Jesus selbst. Und deshalb, die falsche Gemeinde hat auch einen falschen Jesus. Die richtige Gemeinde hat einen richtigen Jesus, die falsche Gemeinde hat einen falschen Jesus. Es gibt auch falsche Gemeinde, davon redet auch Gott. Gottes Wort. Und das entscheidet sich auch an dem falschen Jesus. Ja. Deshalb, da fängt alles an. Und dann sagt Jesus, aber das ist nicht unser Thema, da könnte man viel drüber sagen, gibt es gute Sachen von Derek Prince dazu und so, könnt ihr euch selber im Internet runterladen. Was sagt Jesus dann weiter? Ich werde meine Gemeinde bauen. Und dieses Bauen, das findet hier statt. Das ist das Interessante. Das Bauen findet jetzt wieder hier statt. Jesus baut seine Gemeinde. Und das ist auch was ganz Simples, was Jesus da sagt. Dieser Satz, das lohnt sich, dass ihr darüber nachdenkt, über diesen Satz. Immer wenn Jesus was zum ersten Mal sagt, oder überhaupt wenn was zum ersten Mal auftaucht in Gottes Wort, ist wie ein Samenkorn. Wie so ein kleines Samenkorn. Und was ist drin in dem Samenkorn? Da sind die ganzen Erbinformationen drin. Erb, da. Infos. In diesem einen Satz sind die ganzen, oder in dieser einen Begebenheit sind die ganzen Erbinformationen für alles, was Gemeinde ausmacht. Bin ich überzeugt davon. In dieser einen Passage hier. Die ganzen Erbinformationen für das, was hinterher noch weiter erklärt wird im Neuen Testament. Und was sagt Jesus hier? Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen auf diesen Felsen. Wer baut? Jesus baut. Was baut er?
Seine
Gemeinde. Und was macht er? Er baut. Genau. Nochmal, wer baut?
Jesus.
Wir sagen ganz oft, wir bauen Gemeinde. Wir gründen eine Gemeinde. Ich habe auch schon gesagt, das ist aber Quatsch. Ich kann gar keine Gemeinde gründen. Das geht überhaupt nicht. Ich kann auch gar keine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde. Ich kann höchstens mitarbeiten, ich kann höchstens Raum machen dafür, dass er das tun kann. Dann sagt er noch was. Er sagt, ich baue meine Gemeinde. Er sagt nicht, ich baue deine Gemeinde. Ich baue eure Gemeinde. Ich baue das super charismatisch, christlich, evangelikale, evangelische, allumfassende Gemeindezentrum. Die einzig wahre Gemeinde. Er sagt nicht, ich baue eure Gemeinde. Er sagt nicht, ich baue die evangelische, die katholische oder die Pfingstgemeinde. Er sagt, ich baue meine Gemeinde. Er sagt sofort, es ist meins, was ich da... Meins ist besitzanzeigendes Fürwort für die, die in der Schule sind. Possessivpronomen. Meine bezieht sich auf Gemeinde. Das da gehört dem da. Also Jesus sagt nicht, ich werde eure Gemeinde bauen. Er sagt auch nicht, ihr sollt eure Gemeinde bauen. Er sagt auch nicht, ihr sollt meine Gemeinde bauen. Er sagt auch nicht, ich werde eure oder ich werde, was weiß ich, sagt er alles nicht. Er sagt auch nicht, ihr strengt euch an, baut meine Gemeinde. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und trotzdem hat er noch das Wort bauen da drin. Und dieses Bauen, das bezieht sich auf das da. Das findet statt im Natürlichen. Auf in dieser Welt. Das ist das Spannende daran. Ja. Und bauen, wer von euch hat schon mal gebaut? Schon mal jemand gebaut? Okay, wer hat schon mal mit Legos gebaut? Okay. Hat schon mal ein Gartenhaus gebaut oder eine Sandburg? Ja. Vogelhaus, genau. Bauen ist interessant. Bauen geht nicht so. Fertig. Wenn man als Kind baut, ja, dann möchte man das gerne so. Schnell fertig, ja. Aber bauen, das dauert. Da muss man nochmal. Ich habe im Sommer mit Silas eine Sandburg gebaut, eine riesige Sandburg, ja. Bis man erstmal diesen ganzen Sand aufgeschüttet hatte da am Strand. Ja, das war so ein Ding mit 5 Meter Durchmesser oder noch größer. Das hat einfach gedauert, stundenlang. Und dann haben wir das immer noch erweitert, noch einen Kreis drumherum und dies und das, bis diese Burg dann irgendwann fertig war. Aber das hat lange gedauert. Bauen dauert. Und man sieht auch am Anfang gar nicht, was das werden soll. Ja, da schüttet man erstmal nur Sand auf und denkt, was machen die denn da? Ja, machen die ein Loch oder... Das sieht man nicht, was das werden soll am Anfang. Da liegt immer irgendwas rum und dann gibt es mal wieder eine Pause und dann geht es mal wieder voran, dann geht es mal wieder zurück und so weiter. Gemeinde bedeutet, das haben wir für uns auch schon mal festgestellt, Gemeinde bedeutet, dass wir auf der Baustelle leben. Wenn ihr in einer Gemeinde seid, dann lebt ihr auf Gottes Baustelle. Ihr lebt immer auf der Baustelle. Und das bleibt so, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, Gemeinde, könnt ihr gleich das Schild über den Eingang machen. Achtung, Baustelle. Ja. Das ist alles noch nicht fertig, was hier ist. Das dauert noch ein bisschen. Sieht man noch nicht so ganz, was das werden soll. Achtung, Baustelle. Das Männchen da mit der Schippe. Mit der Schaufel, ja. Im Sandhaufen. Bauen heißt Dreck. Oder, Manfred, würdest du dazu stimmen? Als Gartenbauer. Bauen heißt Dreck. Also wir haben auch vor ein paar Jahren ein Haus gebaut, das hieß Dreck. Ich kann euch noch Fotos zeigen, wo da ein Haufen Dreck war. Und wir mussten immer da durchlaufen und das ganze Dreck mit in diesen Rohbau getragen. Und oh, ich dachte, Mann. Da gibt es Fotos, wo ich total dreckig bin. Meine Kinder dann im Dreck gewühlt haben. Bauen bedeutet Dreck. Und Gemeindebau bedeutet Dreck. Man muss mit Dreck umgehen. Da gibt es immer irgendwas, was mich stört. Da liegt immer irgendwas rum. Da ist immer irgendwas nicht fertig. Da müsste man eigentlich immer noch da was machen und da noch was machen. Und ich habe immer mit was Unvollkommenem zu tun. Ich habe immer mit unvollkommenen Menschen zu tun. Und ich bin selber unvollkommen. Manchmal geht was voran, manchmal geht wieder was zurück. Ich habe da zwar gerettete Menschen, gerettete Brüder und Schwestern, aber ihre Herzen, die sind manchmal noch gar nicht so ganz gerettet. Und mit denen habe ich zu tun. Und die haben mit mir zu tun. Und da kommen dann diese ungeretteten, dreckigen Herzen aneinander. Ist das in eurer Gemeinde schon mal so gewesen? Ja. Wo war das? Bei euch war das schon. Echt?
Wir sind aber die einzige Gemeinde.
Ihr seid die einzigen, genau, wollte ich gerade sagen. Das Endziel aller Weisung, sagt Paulus 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Gute ist, dass er sagt, das ist das Endziel. Ja. Da wollen wir alle hin. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und er war so realistisch zu sagen, das ist da noch nicht der Fall in der Gemeinde. Aber das ist das, was gebaut werden soll. Ja. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wir haben damit schon angefangen, 1. Petrus 1, 22 steht, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. 1. Petrus 1, Vers 22. Also wir haben schon angefangen, dadurch, dass wir Jesus gehorsam geworden sind, unser Herz zu reinigen. Aber das muss noch weitergehen. Und ungereinigte Herzen machen Stress, haben Stress miteinander. Und reine Herzen, die können gut miteinander auskommen. Das ist das Problem, mit dem wir umgehen. Und dann bedeutet das, ich mache noch ein paar Minuten, dann machen wir Pause. Gemeinde bedeutet, dass mein Herz offenbar wird. Wenn ich hier lebe, in dieser Gemeinde, hier auf dieser Erde, und will, dass Jesus mit mir baut, dass er mich da einbaut, dann werde ich offenbar. Das ist das Problem. Der erste Petrusbrief sagt, wir sollen uns einbauen lassen als lebendige Steine. Die Stelle könnt ihr ja mal lesen. Das müsste im ersten Petrus, steht im ersten Petrusbrief. Nick. Markus, liest es bitte vor. Ja? Lies vor. Ich hab's auch, aber lies ruhig vor. Okay, also wir sollen uns aufbauen oder einbauen lassen von Jesus in diesen Bau, in dieses geistliche Haus, das kommt da wieder vor. Und habt ihr's? 1. Petrus 2, Vers 5. Und wie macht Jesus das als erstes? Wird offenbar, was wir für ein Stein sind. Und er schaut uns an. Wir werden vor ihm offenbar, wir werden auch vor Menschen offenbar. Und dann werden wir eingebaut in seinen Bau. Er behaut diesen Stein sozusagen. Und das ist das, was normalerweise in der Gemeinde passiert und was auch nicht so ganz einfach für uns Menschen ist. Ja. Wir werden offenbar. Du wirst offenbar in der Gemeinde. Die Sache ist, das passiert in jeder Gemeinde. Ganz egal, wo du bist. Ganz egal, in welcher Gemeinde du bist. Wenn du dich darauf einlässt, wenn du dich wirklich darauf einlässt, dann wirst du offenbar. Vor Gott zunächst mal. Wie passiert das? Deine schlechten Motive werden bloßgelegt in der Gemeinde. Das passiert da. Das passiert in unserem stillen Kämmerchen, das passiert in der Familie. Da ist es so ansatzweise, ja. Aber in der Gemeinde passiert das nochmal auf einem anderen Level. Nämlich auf diesem frommen Level. Da wird dann auf einmal nochmal was ganz anderes. In der Familie, da wird so das Fleisch, die ganz fleischlichen schlechten Dinge, die werden in der Familie offenbar. So, wenn man so richtig eklig sein kann und sogar so richtig fleischlich seine eigenen Interessen und keine Lust und dies und jenes. Aber in der Gemeinde, da ist es alles ein bisschen subtiler, ja, fromm angepinselt. Und trotzdem wird das da so richtig, werden wir damit konfrontiert und das wird so richtig blank gelegt, bis auf die Nerven. Immer schön schichtweise. Es fängt so ein ganz bisschen an, geht immer tiefer. Stolz wird dann offenbar, Stolz in eurem Herzen und in meinem. Ehrsucht, Eigensinn, Starrsinn, Besserwisserei. Habt ihr das schon mal festgestellt bei euch? Ja. Ich auch, ja. Wichtigtuerei habe ich auch schon festgestellt bei mir. Neid in meinem Herzen wird offenbar in der Gemeinde. Verletzlichkeit, Schmollen, Rückzug, Faulheit, Trägheit, Passivität, Selbstmitleid, unrealistische Tagträume. Es wird alles offenbar in der Gemeinde. Immer so in schönen Schichten. Ja. Wenn wir davor fliehen, dann bleiben wir bei irgendwo, aber wenn wir das zulassen, dass Gott das bloßlegt, dann kommt irgendwann die nächste Schicht und es wird schlimmer. Aber Gott überführt mich öfter mal von Stolz, muss ich wirklich zugeben. Es ist so. Es ist schlimm. Komme ich da raus und denke, oh Herr, bitte, das darf nicht wahr sein, wenn die wissen, was in meinem Herzen ist. Wie macht Gott das? Wie legt er meine schlechten Motive blank? Zum Beispiel, indem ich nicht meinen Willen kriege. Habt ihr das schon mal erlebt in der Gemeinde? Ihr habt nicht euren Willen gekriegt? Was ist dann losgegangen bei euch? Da kommen schöne Dinge hoch. Oder dass andere bevorzugt werden. Habt ihr das auch schon mal erlebt in der Gemeinde? Oh, das habe ich mal erlebt. Das ist so schrecklich. Wurde jemand bevorzugt, in Leitung eingesetzt, wo ich doch eigentlich derjenige war, der an der Reihe war. Und ich sollte jetzt dem dienen, dem Unreifen. Ich bin doch der Reife und der hat sich doch überhaupt, hat der doch, was er hat von mir. Und der wurde mir vor die Nase gesetzt. Das war schrecklich. Andere werden bevorzugt. Das lässt Gott manchmal zu. Ja, manchmal einfach nicht, weil Leute das mit Absicht machen, sondern einfach, Ich glaube, da ist gar nicht manchmal ein Motiv dahinter von irgendjemand. Das ist einfach, Gott lässt es einfach so zu, um zu gucken, was passiert. Er legt das blank in dir und du kannst dann darauf reagieren. Oder dass Gott mich an die Seite setzt, indem ich anderen dienen muss. Oder wie legt er Motive bloß, indem ich unliebsame Aufgaben machen soll. Indem ich mich unterordnen soll. Unterordnung. Gibt es viele Fallen, ist mir schon klar. Ja. Natürlich gibt es manche Gemeinden, die fordern Unterordnung. Und jeder, der sich nicht unterordnet, ist ein Rebell. Darüber rede ich nicht. Das ist nicht, was Gottes Wort über Unterordnung sagt. Ich ordne mich unter jemanden, der ein Vorbild und ein Beispiel ist. Aber trotzdem komme ich nicht drum herum, mich in der Leiterschaft unterzuordnen, mir auch mal was sagen zu lassen. Kann ich das? Tue ich das? Und dann werde ich da immer gleich schmollig, stolz, verletzt. Oh, da muss jeder lernen, da musste ich auch lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das geht nicht so schön glatt, ja, im Leben. Man schafft da auch nicht jeden Test, den Gott einem vorlegt. Manche Tests, die muss man 2-3 Mal machen, bis man sie besteht. So war es bei mir zumindest. Oder zum Beispiel, wie werden meine Motive blankgelegt, indem andere mir mal ihre Meinung sagen und ich Korrektur bekomme? Oh, das ist schön. Das ist so richtig. Ich kann mich daran erinnern. Hat mich mein Bruder Klaus angerufen. Du, ich würde dir gerne mal ein paar Sachen sagen. Und ich habe gedacht, was hat der mir schon zu sagen? Und ich wurde hakelig. Aber natürlich, als guter Christ kann man natürlich auch nicht sagen, nee, will ich nicht. Da muss man dann schon sagen, ja, okay, kann man das noch ein bisschen verschieben und. Aber ich musste dann kommen zu ihm. Ich konnte ja nicht Nein sagen, aber ich Tage vorher mit meiner Frau, ja, was wird das jetzt und was will der da und. Und ich habe mich schon innerlich richtig vorbereitet. Ich hatte auch Angst. Ich hatte Angst, was sagt er mir da jetzt und greift mich an und vielleicht und mein Selbstwert und alles Mögliche kam da hoch. Ja. Schrecklich. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dass da auf einmal alles hochsteigt. Naja, und dann bin ich also doch schon voller Respekt zu meinem Bruder Klaus gefahren. Das ist dieser Bruder Klaus dort. Und dann kam ich dahin zu ihm. Und er hatte ganz liebevoll das große Kaffeetisch gedeckt und da dachte ich, oh wei, das kann ja was werden. Jetzt will er sich erstmal einschmeißen. Aber ich war dann doch versöhnt, hab dann einfach mal erstmal gegessen und dann wurde es gar nicht so schlimm. Manches hat zwar wehgetan, was er mir gesagt hat, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, der meint es echt gut mit mir. Der liebt mich, deswegen sagt er mir das. Deswegen sagt er mir das. Und je länger das ging, desto tiefer ging es bei mir. Und ich habe gemerkt, ja, das ist ja eigentlich gut, was er da macht. Ja, eigentlich hat er recht. Ja, das muss ich mir jetzt sagen lassen. Und ja, ich bin dann eigentlich dankbar dafür. Aber was passiert, wenn uns andere ihre Meinung sagen wollen? Oder sagen, ja, müssen. Vielleicht, ja. Da wird das blankgelegt, was in mir ist. Und das geht ganz schön tief, das geht an manchen Stellen tiefer als das, was in der Familie ist. Oder wenn ich keine Anerkennung bekomme. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr in der Gemeinde keine Anerkennung bekommen habt für das, was ihr gemacht habt? Keiner hat es gesehen, keiner hat es gut gefunden. Und ihr wart völlig unwichtig. Und wenn das über längere Zeit hin vor allen Dingen passiert, dann wird richtig offenbar, was in uns ist. Eine andere Möglichkeit, wie offenbar wird, was in unserem Herzen ist, ist, indem wir Erfolg haben. Indem andere mich gut finden und mögen. Indem ich das alles super finden, was ich mache. Und mich loben. Und indem ich unheimlich wichtig bin. Dann wird auch offenbar, was in meinem Herzen ist. Und da Stolz und alles drin ist, ja. Und die Frage ist immer, wie wir darauf reagieren. Das macht ja der Herr nicht deswegen, weil er uns bloßstellen will oder weil er uns ja, an die Seite setzen will, sondern Er will ja mit uns vorangehen. Er will uns die Möglichkeit geben, Buße zu tun. Er will uns die Möglichkeit geben, umzukehren. Er will uns die Möglichkeit geben, dass er uns einbauen kann für diese Vision, die er hat, in ein Volk, was ihn kennt, was vor ihm ist, was ihn widerspiegelt. Und die Sache ist die, ich habe jetzt was Gutes gelesen, ein Buch über Neid gelesen. Ich habe erst gedacht, das hat die Silke sich bestellt. Und ich dachte, ja, das ist ein gutes Buch für sie. Und dann habe ich dieses Buch auf einmal selber aufgeschlagen, weil sie hat mein Buch genommen, was ich mir gekauft oder was ich lesen wollte. Und ich habe dieses Buch gelesen. Und jede Seite hat der Herr zu mir gesprochen. Ich dachte, Silke hat das bestimmt bestellt, weil ich das brauche. Ich war so überführt von Neid. Oh, ich könnte da den ganzen Abend noch was drüber reden, aber ich bin irgendwie noch nicht ganz durch. Aber dieser Mann, der sagte was, der das Buch geschrieben hat, der sagt, er hat festgestellt, er kriegt dieses Ding nicht aus seinem Herzen raus. Er kriegt Neid nicht aus seinem Herzen raus. Alles, was er gelernt hat über die Jahre, ist, dass er schneller Buße tut. Das hat mich getröstet, ja. Auf Englisch hat er gesagt, I became a quicker confessor. Er ist nicht heiliger geworden, aber ein quicker confessor. Also ein schneller Bußetuer, sozusagen, ein schneller Bekenner. Und darum geht's. Das ist das, worum es geht. Wenn Jesus diese Sachen uns offenbar macht in unserem Herzen, dass wir schnell Buße tun, dass wir schnell zu ihm gehen und sagen, Herr, es tut mir echt leid. Das ist in meinem Herzen. Ich bin geschockt, es tut mir leid. Bitte mach du mich sauber. So leben wir. Also das ist jetzt, so leben wir in der Gemeinde. Jetzt machen wir aber erstmal eine Pause. Bete kurz. Vater, ich danke dir für das, was du zu uns sprichst heute Abend. Und ich bitte, dass du weitermachst, Vater. Wir möchten diese Vision im Blick haben, dass du dir ein Haus bauen möchtest. Vater, wir möchten da dabei sein. Amen.
Amen.
Diana? Soll ich sagen, bitte stellt die Gläser nicht ineinander, weil die, also wenn ihr sie benutzt habt, weil die